Im Kapitel 25 geht es um die Clapeyron-Gleichung. Diese Gleichung stellt einen Zusammenhang her zwischen der Steigung der Separationslinien in einem Phasendiagramm und den diskontinuierlichen Änderungen der Entropie und des Volumens, wenn man eben solch einen Phasenübergang macht. Das heißt also, wenn man eigentlich sozusagen überquert diese Separationslinie im Phasendiagramm. Ja, der Beweis ist relativ einfach. Ich werde ihn jetzt hier präsentieren. Wir haben hier dieses Bildchen, wo wir einen Punkt 1 und einen Punkt 2 auf der Separationslinie haben. Und wir wissen natürlich, wenn wir auf der Separationslinie sind, haben wir Gleichgewicht. Das heißt, das chemische Potential, sagen wir mal in dem Fall, betrachten wir die flüssige und gasförmige Phase, dann muss das chemische Potential der flüssigen Phase gleich sein dem chemischen Potential der gasförmigen Phase. Und das muss natürlich sowohl an dem Punkt 1 als auch an dem Punkt 2 gelten. Jetzt betrachten wir den Fall, wo diese Punkte 1 und 2 immer näher aneinander rutschen. Und dann können wir natürlich eine Taylor-Entwicklung machen. Wir können zum Beispiel eben das chemische Potential am Punkt 2 schreiben, also das chemische Potential am Punkt 1 plus eben die Variation erster Ordnung, Delta μ. Und das können wir eben auch wieder machen, sowohl für die flüssige als auch für die gasförmige Phase. Ja, wenn wir dann die Bedingungen noch verwenden, dass die chemischen Potentiale gleich sein müssen, dann erhalten wir dann die erste Gleichung hier auf Seite 188, die uns einfach besagt, dass auch die Variation der chemischen Potentiale von der gasförmigen und der flüssigen Phase, dass die gleich sein müssen. Ja, jetzt diese beiden Differentiale, die kann ich natürlich explizit hinschreiben. Wenn ich jetzt wie im Phasenkampf ändert sich also Druck und Temperatur. Und damit ist es dμ, ist dann also die partielle Ableitung dμ nach dt mal eben das Delta T plus dμ nach dp mal das dp. Ja, jetzt diese beiden partiellen Ableitungen, dμ dt und dμ dp, die kann ich jetzt auf wieder andere Ableitungen zurückführen, dadurch, dass ich die Maxwell-Relation verwende. Und ja, das dμ dt ist das dsdn und dμ dp ist die vdn. Und ja, damit habe ich dann das Differential dμ ist minus klein s dt plus klein v mal dp. Ja, hier habe ich jetzt neue Größen eingeführt. Das klein s ist die sogenannte molare Entropie und das klein v ist das sogenannte molare Volumen, das dann auch gleich noch in Kürze etwas ausführlicher besprochen wird. Also hier haben wir jetzt einfach eben die formelle Definition als partielle Ableitung des Volumens nach der Teilchenanzahl. Ja, wenn ich jetzt also diese Gleichung, also diese Differentiale einsetze, die Bedingung, dass die beiden Differentiale gleich sein müssen, dann erhalte ich die vorletzte Gleichung da auf Seite 188 und die kann ich dann noch ein bisschen umformen und das gibt dann mein Endergebnis, die Clapeyron-Gleichung, die in Rot eingezeichnet ist, nicht wahr? Die besagt, dass dp dt, also die Steigung dieser Separationslinie, dass die gegeben ist durch die Differenz zwischen SG und SL, nicht wahr? Das sind zwei Größen, die diskontinuierlich sich ändern, wenn ich die Separationslinie im Phasengramm überquere, geteilt durch VG minus VL. Und auch natürlich das VG, nicht wahr, vom Gas wissen wir, ändert sich abrupt. Das ist viel, viel größer als das VL, das Volumen der flüssigen Phase. Ja, also das ist die Clapeyron-Gleichung. Man kann jetzt noch die ein bisschen weiter umformen, um dann die sogenannte Clausius-Clapeyron-Gleichung zu erhalten. Und was man da macht, zunächst einmal, man schreibt die chemisch, man, ja, man tut eigentlich das Delta S, das man in der Clapeyron-Gleichung hat, also das SG minus SL, ausdrücken durch ein Delta H. Und das macht man dadurch, dass man ausnutzt, nicht weil wir wissen, das Delta μ, die Änderung des chemischen Potentials zwischen den zwei Phasen, die ist null, nicht wahr? Die chemischen Potentiale müssen gleich sein. Und dann wissen wir auch, das Delta μ kann ich schreiben als ein Delta H minus T mal dS, immer kleine h und kleine s. Und damit kann ich also das SG minus SL umschreiben. Und zusätzlich tut man dann noch vernachlässigen des Volumen der flüssigen Phase verglichen zum Volumen der gasförmigen Phase. Also man hat also dann im im Nenner nur noch das Volumen der gasförmigen Phase und das kann man ausdrücken durch die ideale Gasgleichung und dann erhält man eben diese Clausius-Clapeyron-Gleichung, die dann in Rot zu finden ist auf der Seite 189. Ja, unten auf der Seite 189 sind jetzt auch zwei Phasendiagramme noch gezeigt, nämlich einmal von Wasser und einmal von CO2. Und da sehen wir, dass diese Separationslinie zwischen dem festen und flüssigen Zustand, hat einmal eine positive Steigung und einmal eine negative Steigung. Ja, was bedeutet das? Wenn wir uns nochmal anschauen, also die Clapeyron-Gleichung, dann sehen wir nicht, weil im Zähler haben wir SL minus SS. Ja, also wenn man diese Clausius-Clapeyron-Gleichung ist jetzt diejenige, die eben anwendbar ist, wenn man die Separationslinie betrachtet zwischen der festen und der flüssigen Phase. Während in der Herleitung haben wir ursprünglich betrachtet die Separationslinie zwischen der flüssigen und gasförmigen Phase, aber nicht durch die Herleitung ist völlig äquivalent. Ja, also normalerweise ist die Entropie von einer Flüssigkeit natürlich viel größer als die Entropie von einem Festkörper, SS, nicht wahr, das bedeutet Entropie Solid State, irgendwas Solid Phase. Und ja, dann auch für die meisten Substanzen ist das Volumen der flüssigen Phase ist größer als das Volumen der festen Phase. Das heißt, Nenner und Zähler sind beide positiv und demnach müsste also diese Steigung dp nach dt müsste positiv sein. Ja, das ist der Fall für das CO2. Aber Wasser ist ein Stoff, der etliche sogenannte Anomalien hat. Und eine davon ist eben auch, dass bei Wasser das Volumen der festen Phase kleiner ist als das Volumen der flüssigen Phase. Das weiß man aus der praktischen Erfahrung. Man weiß ja, dass das Eis auf dem Wasser schwimmt. Ja, und damit ist eben in dieser Clapeyron-Gleichung, nicht wahr, ist dieser Term VL minus VS ist negativ. Und damit müssen wir eine negative Steigung hier von dieser Separationslinie im Phasendiagramm haben. Ja, wir hatten gerade eingeführt dieses partielle molare Volumen und das möchte ich jetzt noch ausführlicher etwas besprechen. Ja, zunächst mal, wenn man eine Substanz hat, die bloß eine Komponente hat, also zum Beispiel eine Art von Molekül, dann ist natürlich die partielle Ableitung des Volumens nach der Teilchenanzahl ist einfach V geteilt durch N. Nicht wahr? Das Volumen ist natürlich ganz klar proportional zur Teilchenanzahl. Ja, dieser einfache Zusammenhang gilt jetzt aber nicht mehr unbedingt für ein System, das mehrere Komponenten hat, also zum Beispiel N, I Moleküle eben vom Typ I. Und da kann man jetzt eben diese sogenannten partiellen molaren Volumen definieren. Nochmal, VI ist dann die partielle Ableitung von V nach NI. Ja, unten auf der Seite 190 ist ein kleines Bildchen, das illustrieren soll das Verhalten von so einem partiellen molaren Volumen. Und was passieren kann, ist, dass man jetzt, wenn man zwei Komponenten hat, dass zum Beispiel eine Komponente irgendwie sich verhält wie große Kugeln und die andere Komponente wie ganz kleine Kugeln oder gar, sagen wir mal, wie Sand vielleicht. Und dann sieht man jetzt natürlich, wenn man hier in diesem Bildchen anfängt mit A, da haben wir jetzt also ein Volumen, das bestimmt ist einfach durch die Anzahl der großen Kugeln, die da vorhanden sind. Aber zwischen diesen großen Kugeln hat es eben viele Lücken und die kann man mit Sand füllen. Nicht wahr? Und das bedeutet, dass also das Volumen sich nicht ändert jetzt zunächst einmal, wenn man noch Sand dazu gibt. Das würde bedeuten, also dass dieses partielle molare Volumen 0 ist. Und das ist dann auch, nicht wahr, ganz rechts noch auch in dieser Grafik skizziert. Und erst dann, wenn also jetzt die sämtlichen Zwischenräume zwischen diesen großen Kugeln aufgefüllt sind, dann erst, nicht wahr, wird das Volumen dann wieder proportional zur Anzahl der Sand, sozusagen Teilchen, die da vorkommen, zunehmen. Ja, die Frage ist jetzt, gibt es solche Systeme in der Realität? Und in der Tat, das gibt es. Es gibt sogar ganz einfache Systeme, die ein ganz ähnliches Verhalten zeigen. Zum Beispiel, wenn man Wasser mit Ethanol mischt, dann kann das auch sozusagen in die Lücken eindringen. Und ja, wenn man reines Wasser hat, ist das pure molare Volumen zum Beispiel 18 Zentimeter hoch, 3 pro Mol. Dagegen dann, wenn Ethanol dazugegeben wird, ist es nur noch 14 Zentimeter hoch, 3 pro Mol.